kommunizieren wir immer und dann gibt es vielleicht noch Zeit für eine kurze Diskussion. Man kann sagen, dass Popper auch ein gewisses gesellschaftliches Modell entwickelt aufgrund einer schon existierenden Gemeinschaft und das als Vorbildgemeinschaft oder Mustergemeinschaft. Und das ist was man im Englischen nennt Scientific Community. So wie man über Habermas sagen kann, dass er so etwas wie eine literarische oder künstlerische Öffentlichkeit, so etwas wie Art Community, Literary Community gibt es ja sowas nicht, ja, glaube ich, der Ausdruck, zum Modell im Grunde, also eine gewisse Interpretation zum Modell macht. So macht Popper eine gewisse Vorstellung von der Beschaffenheit der Wissenschaft tragende gesellschaftliche Struktur als vorbildlich für die ganze Gesellschaft. Genauso wie bei Habermas, aber mit geschichtlich gesehen viel größerem Erfolg. Macht Popper hier auch seine Verschiebung der Aufmerksamkeit von den Produkten der wissenschaftlichen Aktivität, das heißt von der Theorie, wissenschaftliche Theorie, Theoriebildung und so weiter, verschiebt er die Aufmerksamkeit auf die soziologische Seite, Gesellschaft, Praxis, die ja als Träger dieser Theorien auftritt. In der kritischen soziologischen Bewertung der Kunst ist vielleicht Bourdieu der Nachfolger von Habermas, ja, wo Habermas in diese Richtung nicht weitergegangen ist. Und in Bezug auf Popper haben zwei Theoretiker sozusagen einen großen Namen gemacht. Das ist der Paul Feyerabend in den 60er Jahren. Und jetzt Richard Rorty. Das heißt, mit Popper beginnt eine Soziologisierung der Wissenschaft. Genauso wie mit Frankfurter Schule beginnt Soziologisierung der Kunst. Das sind parallele Erscheinungen. Beide aus Deutschland, ja, beide sozusagen aus jüdischen. Entstanden immer im Kontext der jüdischen Immigration. Einmal aus Deutschland, einmal aus Österreich. Popper war ein Teil der massiven jüdischen Immigration aus Österreich in der angelsächsischen Welt und die sich mit dem Wissenschaftsproblem beschäftigt hat. Das ist der Wittgenstein. Als prominentester Vertreter, als zweitprominentester Vertreter ist Carnap und drittprominentester Vertreter war Edward Popper. Und seine Wende sozusagen und sein Beitrag besteht eben in der Verschiebung des und des. Also wo die wissenschaftliche Theorie sich, oder Theorie der Wissenschaft, Philosophie der Wissenschaft, sich immer damit beschäftigt hat, wie kann man eine Theorie rechtfertigen oder nicht rechtfertigen und so weiter und so fort, führt objektiv, nicht subjektiv, subjektiv ist ein bisschen traditionell formuliert, ja, was Popper da macht, objektiv führt sein Einsatz zu der Frage, welche gesellschaftlichen Gruppen und Kräften aus welcher Lage heraus diese oder jene wissenschaftliche Theorien vertreten, unterstützen und durchsetzen. Und da passiert etwas, was sozusagen zunächst einmal Feyerabend inkonsequent, dann aber Rorty sehr konsequent und inzwischen auch interessanterweise Habermas auch formuliert, das ist die Aufhebung des Unterschieds, und das ist das der wichtige Punkt auch als möglicher Ausgangspunkt für Kritik, die ich ja jetzt gleich formulieren werde. Was er praktiziert, die Aufhebung des Unterschieds zwischen Religion und Wissenschaft, interessanterweise. Weil an dem Moment, an dem man sagt, Wissenschaft ist nicht gesellschaftlich unabhängig, es handelt sich nicht um eine abstrakte Theorie, die geprüft werden muss in ihrer Beziehung zur objektiven Wahrheit, zu der Beschaffenheit der Natur, sondern eine wissenschaftliche Theorie, wie Wittgenstein sagen würde, sozusagen ist in einer Lebensweise oder in einem Sprachspiel verankert, oder Popper sozusagen ist getragen oder wird getragen von bestimmten gesellschaftlichen Kräften, sei es progressiv, sei es offen, sei es dogmatisch und so weiter und so fort. Dann kommen wir praktisch zu diesem Buch, also bahnbrechendem Buch von Paul Feyerabend über den Galileo-Prozess. Ich weiß nicht, ich habe das mal erwähnt irgendwann, wo Feyerabend anhand der Materialien der Inquisition, ja, des Prozesses, Galileo-Prozesses im Rahmen der Inquisition, ganz genau nachweist, dass im Grunde die Inquisitoren Recht hatten und Galileo Unrecht in ihrer Argumentation. Vor allem war die Argumentation der Inquisitoren bestand darin, dass das, was Galileo Galilei formuliert und behauptet als Weltbild, allein Effekt ist, bestimmte Technik, die er benutzt, um den Himmel zu beobachten. Ja, wenn man bestimmte Teleskope hat und so weiter und so fort, und diese Teleskope benutzt, um den Himmel zu beobachten, dann bekommt man tatsächlich alles das zu sehen, was Galileo Galilei als wissenschaftliches Weltbild behauptet hat. Das wurde von der Inquisition auch nicht bestritten. Das Einzige, was Inquisition von ihm gefordert hat, war der Verzicht auf der Behauptung einer von der Technik, also von der Nachprüfbarkeit beziehungsweise Falsifizierung, Verzicht auf eine absolute Wahrheit, also auf die Behauptung, dass das Weltbild, das er mittels dieser Apparatur hergestellt hat, absolut wahr ist. Und zwar wahr ist unabhängig von dieser Apparatur, also an sich wahr ist. Und die Inquisition war damit einverstanden, dass er sagt, wenn man diese Apparatur benutzt, bekommt man dieses Bild. Aber Inquisition war nicht einverstanden mit der Behauptung, auch im Falle von Giorgio Bruno, übrigens war das gleich, mit der Behauptung, unabhängig von dieser Rechnung und Technik, ist dieses Bild objektiv wahr. Und dann sagt Feyerabend, selbstverständlich hatte die Inquisition recht, weil es hat sich später herausgestellt, dass wenn man andere Methoden oder andere Techniken oder andere mathematische Verfahren anwendet, bekommt man völlig andere Weltbilder. Das heißt, diese Abhängigkeit des Weltbildes von bestimmten Methoden, aber auch gleichzeitig bedeutet das von bestimmten politischen, wirtschaftlichen, wirtschaftlichen, sozialen Kräften, die praktisch diese Methoden entwickelt, tragen, diese Technik produzieren und ihre Verwendung ermöglichen und so weiter. Diese Abhängigkeit ist sozusagen der Inquisition nicht entgangen, ist aber Galileo entgangen. Ja, und die historische Wahrheit besteht dahin, dass die Inquisition recht hat. Das war wirklich ein scharf formuliert, das Buch. Und im Grunde, was Rorty macht in diesem einflussreichsten seinen Text, Mirror of Nature, ist genau das zu sagen. Das heißt, Wissenschaft kann die Welt nicht abbilden, sondern Wissenschaft ist Ausdruck bestimmter sozialen Gruppenkräfte, technische Zustände und so weiter, die er tragen. In diesem Sinne unterscheidet sich Wissenschaft in nichts von religiösen Sekten oder religiösen Gemeinschaften, die bestimmte Wahrheiten verkünden, die bestimmte Weltbilder haben, die auch verteidigen, die auch vertreten und mit ihren spezifischen Mitteln auch beweisen. Und dann sagt der Feierabend, ja, eine durchschnittliche Hexe konnte immer zum Mond fliegen und zurückkehren, unter Verwendung bestimmter Techniken, ja, genauso wie NASA es jetzt macht. Der Unterschied ist keiner. Ja. Eine Gruppe von Menschen macht es so und eine andere Gruppe von Menschen macht es anders. Aber das sind beide sozusagen Verfahren, die im Rahmen gewisser gesellschaftlicher Praxis legitimiert sind. Im Rahmen gewisser Communities, sei es eine Witch-Community, sei es eine Scientific-Community oder Space-Community, die sind sozusagen gleichwertig. Unter dieser Voraussetzung, die popperianisch ist, aber sehr radikalisiert, Popper wäre damit nicht einverstanden, Popper ist immer noch Historizist geworden, da haben Sie recht. Aber wenn man mit Feierabend, wenn man mit Rorty die Reste des Historismus völlig beseitigt, alles Historische synchronisiert und so sagt, zu jeder Zeit, jede Community kann jeden Anspruch aufstellen und dieser Anspruch muss akzeptiert werden. Es gibt nur sozusagen ein Feld, auf dem diese Community sich behaupten, soziologisch behaupten, politisch behaupten und wir auch anders behaupten. Dann bekommt man die moderne Demokratie. Also Rorty sieht sich zum Beispiel als derjenige, der die schärfsten und konsequentesten Folgen gezogen hat oder Lehren gezogen hat als popperianischer Ansatz. Und so etwas wie Standardtheorie der offenen Gesellschaft für heute vorschlägt. Und er ist dann auch eben gegen Habermas, insofern, dass er sagt, Habermas steht immer noch so wie allgemeine Regel der Verständigung. Ja. Aber so eine allgemeine Regel der Verständigung in der Demokratie gibt es nicht und kann es auch nicht geben. Jede Community kann ja weiter vor sich vorstellen, ja, und ihren Ansatz entwickeln, eine Harmonisierung dieser Ansätze oder die Entwicklung eines allgemeinen Diskussionsfeldes, in dem diese Ansätze formuliert werden und allgemeinen Kriterien der Formulierbarkeit unterworfen werden, die werden auch nicht gefragt. Ja? Das heißt, von einer Hexe soll und darf Habermas nicht erwarten, dass sie ihre Theorien in der gleichen Sprache vorbringt, wie auch die Sprache der Frankfurter Schule oder der universitären deutschen Philosophie. Das disqualifiziert aber diese Hexe in keiner Weise. Ja. Sie kann ruhig weitermachen, solange es genug Leute gibt, die in ihrer Sprache mitmachen wollen. Ja. Und das ist ja völlig legitim. In dieser radikalisierten rorzianischen Form haben wir heute sozusagen dieser popperianische Ansatz. Und wenn man das so radikal formuliert, was Rorty jetzt macht, dann merkt man, wo das Problem mit dem Ansatz von Popper liegt und vor allem in Bezug auf Plato ist das ganz klar. Es ist halt so, dass Plato sagt, wir wollen absolute Wahrheit und nichts außer absolute Wahrheit. Nur eine absolute Wahrheit. Er meint, das ist schlecht, weil die Menschen, die die absolute Wahrheit wollen, die sind sozusagen dogmatisch und so weiter und so fort. Das deckt sich aber auf keinen Fall mit historischen Tatsachen. Weil, wenn man eigentlich platonische Dialoge liest, merkt man sofort, dass Platon jeden Diskurs als sophistischen ablehnt. Das heißt, die Forderung nach der absoluten Wahrheit wirkt ausschließlich negativ und funktioniert ausschließlich als eine Forderung, die alle existierende sophistische und sonstige theoretische Ansätze erschüttert. In der modernen Sprache gesagt, dekonstruiert, innerlich erschüttert und praktisch den Menschen, der diese Ansätze vertritt, zeigt, dass er mit diesen Ansätzen nicht identisch ist. Genauso wie der Reda heute zeigt im Grunde Sokrates nichts anderes, dass kein Mensch tatsächlich daran glaubt, was er sagt. Ja? Dass diese Ansätze, ja, die er erschüttert, erschüttert er nicht, weil er sagt, die sind nicht richtig oder die entsprechen nicht dem Sinn der Sache oder sie entsprechen nicht der Natur oder was auch immer. Also nicht dogmatisch in diesem Sinne, dass er sagt, es gibt so ein Bild der Natur, dem entspricht ihre Ansicht nicht. Und deswegen ist diese Ansicht falsch. Sondern sagt, glauben Sie eigentlich daran, was Sie sagen? Verstehen Sie eigentlich klar Ihre eigenen Gedanken? Und dann stellt sich sehr schnell heraus, dass die Leute diese Gedanken einfach nicht vertreten. Nicht vertreten können, ja? Weil sie in sich selbst gespalten und schwanken sind. Und das ist ja genauso mit dem klassischen Gottesglauben. Ja. Man sagt oft, die Religion ist so etwas wie eine Sakralisierung und Bestätigung der bestehenden Ordnung. Ja. Das war die klassische Kritik an der Religion. Aber eigentlich ist Gott sozusagen eine Figur der Erschütterung jeder Ordnung. Ja. Wo man sagt, jedem Priester, jedem Papst, ja, jedem Bischof kann gesagt werden, aber glaubst du wirklich? Denkst du wirklich, dass du Gott vertrittst? Ja? Bist du wirklich ein Christ? Ja? Also, es ist eine Forderung, die an jeden Einzelnen gestellt wird. Eine Forderung, sich Rechenschaft darüber abgeben, ob die Meinung, die ich vertrete, tatsächlich meiner Meinung ist. Ja? Tatsächlich meiner Meinung ist. Und das ist eine Dimension, die heutige Demokratie nicht berücksichtigt. Und der ganze popperianische, rortianische Geschichte nicht berücksichtigt. Weil das ursprüngliche Modell funktioniert folgendermaßen. Es gibt viele, viele Meinungen. Es gibt viele Communities. Es gibt viele Menschen. Jeder hat sein Weltbild. Man hat keine Kriterien, ein Weltbild vorzuziehen. Man hat keine Kriterien, um ein Weltbild der ganzen Geschichte aufzuzwingen. Also lassen wir alle diese Weltbilder gelten. Lassen wir alle Weltbilder so, wie sie sind. Nur in einem oder anderen Fall fragen wir uns, wie viele Menschen sich zu welchem Weltbild bekennen. Ja, wer ist der Mehrheit? Wer ist der Minderheit? Und da kann man sagen, mal ist der kommunistische Weltbild erfolgreich und mal nicht so, mal ist aber die Frage, die nicht gestellt wird, Und das ist eine absolut essentielle Frage. Und das ist eine genuin philosophische Frage oder eine genuin theologische Frage. Ist die Frage, ob dieses Weltbild tatsächlich Weltbild ist und ob dieser Träger dieses Weltbildes dieses Weltbild tatsächlich trägt. Es handelt sich nicht um eine Kritik von oben oder von außen. Es handelt sich nicht darum, dass ich zu jemandem komme und sage, du bist im Unrecht. Sondern es geht darum, dass ich einen Prozess der Verständigung des Menschen mit sich selbst in Gang bringe. Ein Prozess der Selbstüberprüfung, bei der einer wirklich sich fragt, ob ich das wirklich denke, was ich denke, dass ich denke. Ja, das ist die philosophische Frage. Die genuin philosophische Frage ist nicht die Frage nach der Richtigkeit eines Denkens. Das ist eine wissenschaftliche Frage, aber keine philosophische. Deswegen, die kommen alle von Wissenschaft, ja? Und die kommen von der Soziologie. Die kommen nicht von Philosophie. Und sie stellen also keine richtige Frage. Die richtige Frage ist nicht, ob mein Denken stimmt. Die richtige Frage, ob mein Denken wirklich mein Denken ist. Und ich zum Beispiel habe schon gesagt, auf der einen Seite die gleichen Leute da. Wir sind dafür, dass Private wird Politiker. Ja. Auf der anderen Seite sagen sie, wir sind gegen Überwachungsgesellschaft und für den Schutz der Privatsphäre. Also wenn ich Sokrates bin, dann stelle ich nicht die Frage, wer hat Recht. Ja. Die Frage stelle ich mich nicht. Ja, nicht ja. Oder was ist richtig, was ist nicht richtig. Sondern ich stelle mir allein die Frage, wie kann ein Mensch das gleichzeitig denken und auch denken, dass er das tatsächlich denkt, ob es so gedacht werden kann und wie dieser Mensch de facto sich zu seiner eigenen Meinung verhält. Es ist eine Frage, die bei einer positivistisch-soziologischen Betrachtungsweise, die sowohl bei Habermas wie auch bei Popper herrscht, die Frage nach der realen Konsistenz eines Weltbildes und realen Trägschaft eines Weltbildes, sozialistischer Weltbildes, diese Frage außer Acht lässt. Einfach nicht sieht als Frage. Deswegen ist der diese ganze, zum Beispiel Bourdieu-Soziologie, so auf den ersten Blick unplausibel, ja, weil bei ihm ist es ganz klar. Die bürgerliche Schicht hat so einen Geschmack, der andere Schicht hat so einen Geschmack und so weiter. Ja, und de facto, was passiert? Die Menschen sehen, dass da ihr alte Möbel nicht mehr modisch ist, schmeißen diese Möbel raus und kaufen sie was ganz Neues und anderes. Ja? Dann muss es so einen neuen Geschmack für das Neue oder für das Modische einführen. So geht es weiter und weiter. Die Menschen wissen schlicht und einfach nicht, was ihr Geschmack ist. Sie wissen es nicht. Ja? Ihnen zu sagen, sie wissen es und haben einen Geschmack, ist eine positivistisch-soziologische Unterstellung. Und die unbefragt bleibt. Im Rahmen dieser Diskurse bleibt einfach unbefragt. Die richtige philosophische Frage ist, hast du tatsächlich diesen Geschmack? Und überhaupt einen Geschmack? Denkst du das wirklich so? Oder denkst du das eigentlich nicht? Ja? Das ist die philosophische Frage. Und so gehen wir, wenn wir in die reale Politik, also in der realen Politik zum Beispiel, wie sie beschrieben wird von Rorty. Wir haben eine Situation, die seiner Analyse völlig widerspricht. Es gibt nicht diese gesellschaftlichen Gruppen, Kräfte und Communities, die gewisse Weltbilder haben. Sondern es ist alles fließend, einer mal so, mal so, Man geht eine in eine Richtung, man in eine andere Richtung, wechselt die ganze Zeit seine Meinung und letztendlich sind alle zynisch, das ist der Newton, haben keine Ahnung. Ja. So sieht es eigentlich aus. Ja. Wenn man die Leute einfach auch in Amerika fragt, was sie darüber denken, sie, denn, sie sagen ja ehrlich, wenn sie ehrlich sind, sie denken darüber gar nichts. Ja. Oder wenig. Die Vorstellung, dass jeder Mensch zu jeder Zeit de facto eine Meinung hat, ist eine utopische Vorstellung. Ist eine Art soziologische Utopie, die mit der Realität nichts zu tun hat. Das heißt, wenn wir auf den Boden der Realität zurückkehren sollen, wir müssen eher wieder beginnen, philosophisch zu denken, würde ich sagen. Wir müssen beginnen, philosophisch zu denken und uns fragen, ob die Menschen tatsächlich Meinungen haben. Und wenn sie welche haben, wie verhalten sie sich zu diesen Meinungen? Und dann gibt es ja philosophische Modelle, die viel plausibler aussehen. Zum Beispiel das Modell der totalen Negativität und des totalen Nihilismus bei Hegel. Ja? Dass in dem Moment, in dem ich eine Meinung habe, verschlinge ich diese Meinung und glaube nicht mehr daran. Ja. Des manipulativen Zynismus oder der Erleuchtung oder Evidenz oder was auch immer. Das heißt, das Thema der Philosophie ist das Thema meines Verhältnisses zu meiner Meinung. Alle Theorien, die dieses Verhältnis ignorieren und die Frage nach diesem Verhältnis nicht stellen, sind eigentlich von Anfang an defizitär. Auch wenn sie in einer oder anderen Art interessant und anregend sind. Das sind sicherlich anregende, interessante Modelle, aber sie dringen in den Kern der intellektuellen Problematik, praktischen Problematik, wissenschaftlichen Problematik nicht hinein. So wie der Wittgenstein es tut. Ja? Sich die Frage stellt, wie verhalte ich mich zu Welt? Ja? Was ist mein eigentliches Verhältnis zu Welt? Mein individuelles Verhältnis. Inwieweit kann ich mein Verhältnis für mich selbst dechiffrieren? Inwieweit kann ich selbst wissen, ja, dass ich das denke? Nicht einmal setzt er voraus, dass ich das weiß, dass ich etwas denke. Nicht einmal setzt er voraus, dass ich Illusion habe, dass ich weiß, dass ich denke. Ja? Also weiß das Wort. Eher geht er davon aus, dass ich das nicht weiß oder dass ich nicht imstande bin, das festzustellen. Und dann muss ich mich selbst bei der Benutzung meiner eigenen Sprache beobachten, um überhaupt erst zu wissen, was ich eigentlich meine oder welche Meinung ich habe, indirekt durch eine gewisse subtile Art der Selbstbeobachtung. Ja, das ist eine Problematik, die man ständig vor Augen haben soll, wenn man mit solchen sozialisierenden Theorien zu tun hat, dass man auf sie nicht einfällt, ja, einfach. Und einfach sieht, wo der schwache Punkt zu finden ist. Und die haben alle den gleichen schwachen Punkt, nicht verschiedene schwache Punkte. Ja. So ein angrundsätzlicher Schwachpunkt. Jetzt ist es selbst keine Zeit für Diskussion, aber eine Zeit für eine Ankündigung, nämlich wir haben unser Seminar, glaube ich, die letzte Sitzung muss am 15. sein, nicht am 9. oder nicht am 8.